Ja, Ines hat uns wieder ein spannendes Thema aus dem Bereich Gerinnung mitgebracht. Wieso beschäftigst du dich so viel mit Gerinnung?
Das, weil es halt ein wichtiges Thema ist. Also warum beschäftigst du dich nicht mit so viel Gerinnung?
Gute Frage.
Weil es unglaublich kompliziert ist.
Ja, genau, wahrscheinlich.
Aber eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Also jetzt kommen wir mal so ein bisschen, ich habe wieder einen Fall mitgebracht. Wir hatten jetzt schon ein bisschen gespoilert im letzten Mal, dass wir uns diesmal so ein bisschen um die Blutungsanamnese kümmern wollen. Und ich habe wieder einen Fall mitgebracht, weil ich bin so ein POL-Lerner, also dementsprechend gibt es Überfälle.
Na, den Mann auf.
So,
sind wir alle ganz gespannt.
Sogar eine echte Patientin. Ne? Also der Fall liegt schon ein paar Jahre zurück, also anonymisiert jetzt eine 54-jährige Patientin, ungefähr normalgewichtig, 1,70 groß und kommt zur Knie-Tap-Implantation. Und jetzt hat die postoperativ ständig einen blutigen Erguss, teilweise, glaube ich, auch mal eitrig mit Wundheilungsstörungen im Kniegelenk. Das muss mehrfach punktiert werden, muss revidiert werden. Denn fällt ja auf, wenn wir Knie-Taps operieren, dann kriegt man ja auch ein niedermolekulares Heparin. Die hat aber ein niedermolekulares Hämatom gekriegt quasi. Also mehrfache Hämatome und sollte eigentlich ja auch dieses Heparin weitergeben, hat sie aber selbstständig auch abgesetzt, weil sie auch diese ganzen Komplikationen mit diesen Hämatomen auch nicht mehr so richtig akzeptieren wollte. Und jetzt kann man sich überlegen, wäre diese Situation eigentlich vermeidbar gewesen? Ja, wenn man sich die Blutungsanamnese der Patientin mal anguckt.
Okay.
So, fängt in der Kindheit schon an, da hat sie häufiger Nasenbluten. Dann hat sie subjektiv verstärkte Blutung bei Schnittverletzungen, also wenn sie sich mal irgendwo geschnitten hatte. Als sie ihr mal einen Zahn gezogen haben, hat sie verstärkt geblutet. Als sie 1995 hysterektomiert wurde, bei verstärkter Regelblutung, ist sie mittlerweile dann 6-mal relaparotomiert worden. Also echt große Eingriffe, immer weil sie postoperativ nachgeblutet hatte.
Okay, also jetzt zähle ich mal so mit. Das sind ja schon fünf Punkte in der Anamnese.
Die Knie-Tap plus die Revision, klarer Menge noch dazu. Kommt schon einiges zusammen, wenn es eigentlich nur 2 Eingriffe gewesen wären, muss man einfach so sagen. Jetzt in der Jugend hatte sie eine Regelblutung, die war sehr, sehr stark, immer über 10 Tage. Und zu blauen Flecken hat sie schon immer geneigt.
Wären immer mehr Punkte.
Ja, hätte man mal fragen können oder also, mal nachdenken
als erstes
können.
Auffällig finde ich ja schon, dass es eine normalgewichtige Patientin zur Knie-Tap ist.
Ja.
Gefühlt sind die eigentlich nie...
Stimmt eigentlich, ja.
Nie
ja,
normalgewichtig.
So, jetzt wurde eine Gerinnungsdiagnose, eine Gerinnungstestung gemacht und da kam raus, quick, unauffällig. PTT etwas verlängert bei 39 Sekunden, fibrinogen unauffällig und alle von Willebrand Tests waren auffällig reduziert, dass also sie eine Thrombozytenfunktionsstörung hatte und letztendlich kam raus, dass sie ein dickes von Willebrand-Syndrom hatte, weil, woran sie schon seit ihrer Kindheit dran leidet. Also ein
Und damit ist sie ja immerhin Mitte 50 jetzt.
Ja, aber so einige Sachen hätten sich vermeiden lassen können, wenn man das schon vorher gewusst hätte oder vielleicht mal gezielt nachgefragt. Ja, und bezüglich diesen gezielt nachgefragt gibt es den Professor Koschelny, der 2004 mal 5600 Patienten wirklich dieser standardisierten Blutungsanamnese unterzogen hat, haben die alle wirklich ausgiebigst befragt. Da kommen wir gleich zu, was die alles beinhaltet. Und wenn einer nur eine Frage als positiv gewertet hatte oder als Ja angekreuzt hatte in diesem Fall, wurde diese Blutungsanamnese als positiv gewertet. Jetzt sind 88,9, also fast 90%, kamen negativ raus, also dass die Leute da keine Störungen hatten. Und 11,2% hatten eine auffällige, also eine positive Blutungsanamnese. Was kam jetzt raus bei denen? Und zwar trotz positiver Blutungsanamnese eine erweiterte Gerinnungsdiagnostik durchgeführt, wo auch nichts rauskam, waren 6,7% von allen insgesamt. Und 4,5% dieser 5600 Patienten hatten eine Hämostasestörung.
Okay, das heißt, die falsch negativen sind selten.
Eben.
Ja. Also ein hoher prädiktiver Wert.
Hoher prädiktiver Wert. Genau, also 4,5% hatten eine Hämostasestörung. Davon waren 3/4 fast medikamentöse Thrombozytopathien oder durch Organstörungen und ähnliches. Und ein Viertel ungefähr war tatsächlich von Willebrand-Syndrom, was durch diese Screening-Geschichte rausgekommen war. Jetzt hatten aber auch immerhin 9 Patienten von diesen zwar in der Blutungsanamnese negativen Patienten, aber eine positive ja, Gerinnungsdiagnostik gehabt mit einer verlängerten PTT. Da kam einfach nur raus, dass die einen Lupuskoagulanz hatten. Das heißt eher sogar eine Thrombophilie. Also von daher.
Okay, also die sind eher Thrombose.
Gefährdet, genau.
Also man kann eigentlich sagen, wenn die Blutungsanamnese negativ ist, schließt das eine relativ sicher eine höhergradige Gerinnungsstörung aus.
Genau,
jetzt mal laienhaft ausgedrückt.
Genau, wenn sie richtig gemacht ist. Ja. Also das heißt, man kann sich viel Mühe und Arbeit ersparen, wenn man diese Blutungsanamnese vernünftig macht, um halt, unser Ziel ist ja, das Blutungsrisiko zu minimieren, EKs zu minimieren, Rezidiveingriffe, ähnliches zu minimieren. Und es hat sich halt auch rausgestellt, wenn ich jetzt einfach, was wir ja eigentlich so in der Klinik immer machen, ein bisschen PTT, Quick, vielleicht nochmal Fibrinogen, Blutbild abnehmen, dass uns das nicht wirklich weiterhilft, weil die meisten haben halt einfach Thrombozytopathien, das heißt die primäre Hämostase, also alles, was mit Blutplättchen und drumherum zu tun hat, gestört ist. Das heißt, dieses ganze Screening, was wir so bei ASA 1, ASA 2 Patienten machen, hilft uns eigentlich nicht wirklich weiter. Also
ich wollte sagen für den Arsch, aber
hast du ja nicht gesagt.
Hab ich ja nicht gesagt.
Hast du ja nicht gesagt. So, wie mache ich jetzt eigentlich eine Blutungsanamnese? Ist so der nächste Punkt. Das heißt, man sollte eigentlich immer mit diesem Patienten persönlich reden. Da dementsprechend möglichst das frühzeitig, damit man eventuell noch ein Labor oder ähnliches hinterher schicken kann. Dabei natürlich versuchen, die Sprache des Patienten zu sprechen. Also der soll ihn ja auch verstehen und adäquat auf diese
Das ist ja etwas, was immer zutrifft wahrscheinlich.
Egal, was man macht mit dem Patienten.
Ja. Genau. Dann muss man, also das ist ein Tipp von meinem Lieblingshämostasiologen, der hat gesagt, achte darauf, wie der Patient antwortet und auch insgesamt, manchmal kann man ja auch mal so einen O-Ton aufnehmen, wie zum Beispiel, ich habe geblutet wie ein Schwein nach dieser Operation. Das kann man ruhig mal so vermerken. Das ist ja schon zwar ein bisschen subjektiv, aber letztendlich, ja, ist das doch mal sehr, sehr eindrücklich.
So. Kann ja auch am Chirurgen gelegen haben, ne?
Kann auch am Chirurgen gelegen
haben. Ja, aber das wäre ja perioperativ. Das ist ja, ne?
Ja, oder nach dem. Ja, ist auch egal.
Okay. So.
Aber das heißt auch, die Blutungsanamnese sollte gemacht werden, nicht einfach nur einen Fragebogen dem Patienten geben.
Eigentlich schon ist es so vorgesehen, dass da der Patient das vielleicht vorweg ankreuzt und ausgewertet und nachgefragt nochmal gezielt bei auffälligen Punkten.
Aber das entweder das oder man könnte ja auch, wenn man jetzt darüber nachdenkt, eine Prämedikationsambulanz oder eine chirurgische und Prämedikationsambulanz-Sprechstunde zu optimieren, könnte man ja eine geschulte MFA oder so einsetzen und die diesen Fragebogen mit dem Patienten durchgeht.
Ja, genau, wenn die sich damit auskennen und weiß, wonach sie fragen.
Wie die Fragen vielleicht ein bisschen auch einfacher formuliert werden können, also schriftlich. Eben. Aber gut, wir wollten dich nicht unterbrechen.
Genau, wir wollten ja so ein bisschen auf den Inhalt der Blutungsanamnese kommen und ich habe mal so zwei Beispiele mitgebracht, wie es in so üblichen Aufklärungsbögen, Anästhesie-Aufklärungsbögen drinsteht, wenn man nicht diese erweiterte hat, da steht dann so ein bisschen, nehmen Sie irgendwelche Medikamente ein, möglicherweise blutungsgerinnungshemmende Mittel, wenn ja, wie viele, und haben Sie Bluterkrankung oder eine erhöhte Blutungsneigung, Neigung zu blauen Flecken, Nasen, Zahnfleischblutung, Nachblutung, Verletzung nach Operation. Jetzt hat man die Möglichkeit, ja anzukreuzen oder nö anzukreuzen.
Also es ist spannend übrigens, wenn man den Anästhesiebogen dann liest, wie viele tatsächlich da ja ankreuzen, nur bei dieser Frage und dann steht da irgendwie ja Nasenbluten. Das sagt ja erstmal genau gar nichts aus. Genau, wenn ich das lange mit dem Finger in der Nase bohre, habe ich auch Nasenbluten.
Kommen wir gleich zu.
Also.
Ich habe so einen schönen chirurgischen Aufklärungsbogen daneben. Da steht einfach, haben Sie eine Gerinnungsstörung oder Blutarmut? Kreuzen ein Ja oder Nein. Aufs Wesentliche konzentriert, sagen wir es mal so. Aber eine richtig korrekt durchgeführte Blutungsanamnese hat halt relativ viele Punkte. Bei mir sind es jetzt 9 auf der Liste, wobei da noch so ein paar Unterpunkte sind. Und die würden wir jetzt einmal so ein bisschen durchgehen.
Ja.
Das.
Dämmer auf.
Also erste wäre, ist das einfache, haben Sie eine Blutgerinnungsstörung? Ist da was festgestellt worden? Hatten Sie schon mal eine Thrombose? Da kann man ja schon mal aufhören, wenn man was
aus Typ 2. Wobei es auch überraschend ist, dass man, ich würde sagen, einmal pro Woche hat man auch jemanden in einer Anästhesieambulanz, wo schon irgendeine Gerinnungsstörung diagnostiziert
ist. Ja, also es ist jetzt ja nicht so selten.
Muss eben drum, genau. Also da könnte man schon mal hinschreiben, ich habe Typ 2 von Willebrand-Syndrom. Da wäre schon mal einiges so geklärt. Familienanamnese. Sie sind bei blutsverwandten Blutungsneigung bekannt. Jetzt wissen wir ja schon vorweg, dass gerade die ganzen Hämophilien, ich kann es immer noch nicht aussprechen, oder halt der von Willebrand gerne mal autosomal rezessiv weitergegeben wird. Also ist das schon mal interessant, wenn zum Beispiel Eltern getroffen und was haben. Und
würde ihre kind, Mutter sich trauen, während ihrer Tage eine weiße Hose zu tragen?
Das kommt nachher noch. Warte doch. Ach so, Gott. Also, die erweiterte Familienanamnese. Ich werde es mal vorschlagen.
Also Torben geht dann immer relativ ins Detail.
Ja, genau. Denn Anzeichen von Blutung ohne wesentlichen Grund. Wesentlicher Grund wäre, ich schneide dir irgendwo rein, aber... Aber jetzt erstmal so Hämatome oder punktförmige Blutungen, die einfach auftauchen, ohne dass du dich verletzt hast. Also das heißt, ohne unfallträchtige Arbeiten, also ich weiß nicht.
Ja, aber das ist ja so eine Frage. Wenn ich meine Mutter fragen würde, ob sie häufiger mal blaue Flecken hat und sich nicht dran erinnern kann, so ungefähr, woher das kommt, würde sie ja sagen. Also ja. Das ist ja so, wenn man, auch gerade ältere Leute rennen ja gerne mal irgendwo gegen.
Naja, vielleicht hat sie ja ein von Willebrand-Syndrom.
Also ich hab's nicht.
Hast du schon? Weißt du schon?
Weiß ich nicht, weiß aber...
Denkst du? Naja, denk auf jeden ich. Fall, wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, du bist, arbeitest handwerklich und da kommt, hast du immer dein Lehrling, haut dir immer ein Brett gegen den Kopf oder irgendwas ähnliches und hast einen blauen Fleck, dann
ist das okay.
kann man sein. Ne? Okay. Punktförmige Blutungen sind wir ja so wieder eher so im Bereich Petechien und Ekchymosen und ähnliches. Das geht ja schon ein bisschen gezielt wieder in diese häufigsten Sachen, also die Thrombozytopathien. Denn natürlich, wenn ich ASS oder ähnliches Futter, dann ist diese Frage auch nicht mehr so als ganz sinnvoll zu werten, muss man einfach so sagen. Nasenbluten hattest du ja eben schon angesagt. Also wenn ich Schnupfen habe, die Heizung auf 5 drehe, dann noch ein bisschen Popel und was weiß ich, einseitiges Nasenbluten habe meinetwegen und da so ein relativ einfachen Locus Kieselbachi, der mir irgendwie immer hochgeht, sollte erstmal der HNOler drüber gucken, irgendwie bevor wir das jetzt vielleicht werten. Also genauso hoher Blutdruck, wenn du immer... Mit Kessel 200. Auf 200 bist irgendwie, dann ist da der prädiktive Wert auch nicht mehr so ganz groß. Aber ansonsten, ohne diese ganzen Sachen, sind wir immerhin bei 40-50% Vorhersagewert, sagen wir es mal so. Also dementsprechend schon sinnvoll. Gelenkblutung oder Blutung in die Weichteile oder Muskel.
Das ist jetzt, denke ich, relativ hoher prädiktiver Wert.
90%, hast recht. Also da sind wir ja schon bei schweren Faktor 8 oder 9 Mangel oder halt von Willebrand-Syndrom in wirklich schweren Gelenkblutung, das kriegst du nicht ohne weiteres einfach. Verstärktes Nachbluten nach Verletzungen. Da sollte man Männer immer nach der Nassrasur fragen, also über 5 Minuten Nachblutung, nachdem du dir irgendwie mal so eine Ecke weggeschnitten hast.
Vielleicht sollte ich mir nachher mal eine Uhr stellen.
Naja.
Ich muss mich
ohne Pudeln danach, ne?
Ich rasiere mich nicht das. Um sicher zu gehen, dass ich das nicht habe, rasiere ich mich nicht das.
Oh Gott. Oh je. Na gut. Nachblutung nach so Zahninterventionen, also Zähne ziehen, Zahnfleischeingriffe, aber ohne, dass du jetzt irgendwie eine dicke Parodontitis oder irgendwas ähnliches hast. OPs im HNO-Bereich, wenn da irgendwie Nachblutungen entstehen, ist auch immer noch eine wesentliche Geschichte, die man berücksichtigen sollte. Überhaupt generell Nachblutung nach Operationen, ob da jetzt irgendwie nochmal erweiterte Eingriffe nötig waren. Viele Patienten wissen das ja gar nicht. Fragt man dann einfach tatsächlich nach dem, haben sie Blutkonserven gekriegt? Und wenn er sagt, ja, so ein paar.
10. Ne?
Genau, macht das auch fast 50% Vorhersageeffekt. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen anderen Punkt. Heilen Wunden schlecht? Da sind wir jetzt schon bei Punkt 7. Also klafft das länger irgendwie, suppt das die ganze Zeit, sezerniert vor sich hin, wulstige Narben, so Keloidbildung oder ähnliches. Da spoilern wir jetzt auf den nächsten Monat. Vielleicht ein Hinweis auf einen Faktor 13-Mangel ist. Also auch die Wundheilung sollte man mal hinterfragen. Und jetzt kommen wir so zur Medikamentenanamnese. Also ich denke, jeden von uns fallen jetzt so zahlreiche Medikamente ein, von denen wir ja wissen, die ist ja extra dafür eingesetzt werden, dass sie unsere Gerinnung etwas unterbinden. Also was weiß ich, Thrombozytenaggregationshemmer, dann was ich, die ganzen DOAX und Vitamin-K-Antagonisten, von denen wissen wir ja sozusagen, dass sie die Gerinnung beeinflussen.
Sollten es wir wissen, ja.
Gibt aber auch so eine ganze Ecke Latte an denen, von denen wir es eigentlich jetzt noch nicht so wissen. Und da habe ich so ein paar Fallbeispiele mitgebracht, die wir jetzt einmal so ein bisschen durchgehen können. Ich habe das als PDF oder so vorbereitet. Und wenn man das gerne miträtseln möchte, dann könnte man ja jetzt kurz stoppen, sich das PDF runterladen und mit uns gemeinsam interaktiv das sozusagen durchgehen. Aber wenn man gerade auf dem Weg zur Arbeit ist, dann wir
ist das uncool?
Lesen ja die Hälfte auch vor. Ja,
dann kann man sich jetzt an Torbens und meiner Unwissenheit ergötzen.
Also, wir haben uns nicht vorbereitet.
Ja, genau,
das ist jetzt Wer wird Millionär für Anästhesisten?
Okay, steigen wir mit Fall 1 ein. Es geht halt generell immer darum, gibt es Medikamente oder irgendwelche Einwirkungen, die wesentlich sein könnten, dass der Patient möglicherweise eine Gerinnungsstörung kriegt oder irgendwelche Probleme hat, die wir so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollen. Und was macht der Anästhesist am liebsten? Prämedikationsambulanz.
Unbedingt. Ich kann mich gar nicht beherrschen vor Motivation, wenn ich da sitze.
Meine Aufgabe ist es ja, euch Patienten mitzubringen, die ihr dann prämedizieren könnt, damit ihr ganz viel Spaß habt mit denen.
Ja, den Mann auf.
Ich habe auch unfallchirurgische Patienten mitgebracht, dachte ich.
Durch Zufall.
Durch Zufall. Die erste ist eine 75-jährige Frau, die ist direkt aufs Knie gefallen, wird euch da mit einem Rollstuhl reingebracht, hat eine Patella-Querfraktur. Und die würden wir ganz gerne mal wieder so zusammenbringen. Hat ein ganz dickes Knie. Und ihr würdet die gerne auf die Spinalanästhesie aufklären. Und jetzt geht es darum, ob das denn so möglich ist. Eigentlich ist es sonst eine ganz rüstige Dame. Und die legt euch jetzt diesen typischen Hausarzt-Medikamentenbogen vor, so, wo einiges so draufsteht. Fangen wir an mit Ramipril 10, Bisoprolol 2,5, ASS 100, Ibuprofen 600. Bei Schmerzen, ein bisschen Arthrose hat sie auch. Ginkgo nimmt sie ein fürs Gedächtnis, Vitamin D, 20.000 Einheiten alle 14 Tage mal. Omega-3-Fischölkapseln, die hat sich irgendwie aus der Drogerie besorgt und so ein fleißiger Hausarzt hat die gleich mit untergeführt. Also auf die Liste.
Nicht schlecht.
So, was wird euch denn so einfallen?
Hat die davon? Osteoporose? Schätzungsweise.
Steht sogar dahinter.
Ach so, steht sogar dahinter.
Steht sogar dahinter, ne? Also was für Blutdruck ist. Und also was für Osteoporose?
Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, ASS beeinflusst die Gerinnung.
Ich glaube, da wirst du recht behalten. Ja.
Und ich würde bei Ibuprofen, in Cox-Hemmung,
ja,
da kann man
das
auch.
Das beeinflusst sich auch gegenseitig, ja. ASS und Ibuprofen. Ich weiß aber nur nicht, ob es schlimmer Blut
wird macht. Bestimmt schlimmer.
Meistens wird es schlimmer.
Ja, viel ist immer schlimmer. Also, so, und du hast ja bestimmt so ein paar Fallen eingebaut, ne? Also dieses Ginkgo-Ding, also erstmal, das ist null evidence-based, ja, also Ginkgo hilft einfach nicht. Ihr werdet nicht schlauer, dadurch hört lieber unseren Podcast. aber Ginkgo ist bestimmt sowas, das macht es bestimmt auch schlimmer. Ja. Das mag über irgendwelche Zytochrome oder so, keine Ahnung.
Ja.
So, also, jetzt kommen wir erstmal Auflösung. ASS, ja klar, ist ein Thrombozytenaggregationshemmer. Ja. Ibuprofen, genau richtig rausgefunden. Diese ganzen Antiphlogistika, ASS, Diclo, Ibo, Naproxen, wie sie nicht alle heißen, haben auch eine Thrombozytenfunktionsstörung. Also hemmen die ja da auch das. Dementsprechend sollen die von Willebrand-Patienten das ja auch nicht einnehmen, weil es ja auch noch eine Thrombozytenfunktionsstörung macht.
Tatsächlich habe ich letztens in einem anderen Podcast gehört, wie das funktioniert, aber ich habe es wieder vergessen.
dann gibt es so ganz viele so Naturphytotherapeutika, ähnliches Gewürze, Vitamine, die auch drauf eingreifen. Also das ist zum Beispiel, Alkohol, Ingwer, Gelbwurz, also Kurkuma, Gewürznelken, Ginkgo, Ginseng. Das, also Ginkgo ist ja das alles, was immer im ZDF wahrscheinlich beworben wird.
Ja, genau, gegen Vergesslichkeit.
Genau, alle, die vergessen haben, dass es ja nicht so ganz evidenzbasiert ist. Sich reinfuttern. Kreuzkümmel, Knoblauch.
Okay. Oh, ich hatte gerade Aglio e Olio. Deshalb riecht es hier etwas streng.
Deswegen kriegst du nachher keine Thrombose. Schön.
Na, ist das gut. Oh, Gott sei Dank.
Ja. Mu-Air-Pilze, da musste ich auch erstmal ganz nachgucken. Was das ist das Judas-Ohr. Das ist so ein hässlicher, glibberiger, chinesischer.
Ah,
Pilz, ich weiß es.
Ja.
Genau, der irgendwie reich an Spurenelementen angeblich ist, aber auch an Phosphat. Also ich weiß nicht, wenn du Phosphatmangel hast, dann könntest du den vielleicht mal essen irgendwie. Denn die Omega-3-Kapseln tatsächlich, also die sind doch, irgendwas machen sie doch an uns. Vitamin C mit so Ascorbinsäure ist alles auf die Gerinnung einwirkend. Also sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Also wenn man das kombiniert, mir ist ein Fall bekannt auch tatsächlich, dass ein Patient ganz stark nachgeblutet hat, tatsächlich der, wer weiß wie viele Knoblauchkapseln am Tag genommen hatte und da ganz große Probleme hatte.
Aber in unserer Empfehlung von der DGAI jetzt zur Spinalanästhesie bin ich mir relativ sicher, dass da nichts mit Nahrungsergänzungsmitteln
drin steht. Habe ich euch auch extra rausgesucht. Habt ihr auch noch nicht gelesen, weil das nämlich auf dieser nächsten Seite war. Also eure DGAI-Empfehlung von 2014 und die ESA von 2010 sagt, ihr braucht da diese ganzen pflanzlichen Hilfsmittel nicht pausieren und dürft trotzdem noch irgendwo hinten an der Dura rumprokeln, wenn ihr das wollt.
Also muss ich es gar nicht wissen.
Ja, aber zumindest eine Thrombozytenwirkdauer hast du von Knoblauch auf 7 Tage lang. Tatsächlich. Echt? Okay. Ginkgo 1,5 Tage und dieses ganze Ginseng ein Tag.
Pausieren Sie bitte Ihr Ginkgo-Präparat 36 Stunden. Ja. Aber also das heißt, Sie werden nicht irreversibel gehemmt?
Das kann ich dir nicht sagen. Wie das
Der muss ja so sein.
Ja. Muss ja, sonst wäre es
ja. Sonst wäre es 12 Tage.
Genau. Ja.
Also dementsprechend auch vorsichtig sein bei diesen ganzen pflanzlichen Produkten. Das ist so die Quintessenz eigentlich aus dem ersten Fall. Achtet auf die ganzen NSAR-Geschichten und den ganzen Kram, die man so
bei Rossmann und dann ist total spannend. Ja, da könnten jetzt ja die Homöopathen, die Naturheilkundler, nicht die Homöopathen, könnten jetzt ja Clopidogrel und ASS verbieten und könnten stattdessen ganz viel Nahrungsergänzungsmittel geben.
Also, und dann stinkt die Rolle nach Knoblauch und ich weiß
nicht, wie eine Knolle Knoblauch am Tag.
Wie Ginkgo irgendwann stinkt, wenn
und dazu einen halben Ginkgo-Bau.
Netter Versuch. Ihr könnt ja mal eine Studie machen. Okay, ja, prima gelöst. Anderem. Super. Nächster Fall. Eine jüngere Patientin. Das ist eine 20-jährige Patientin, die Handball gespielt hat, Knieverdrehtrauma und ihr linker Innenmeniskus ist auf der Strecke geblieben. Würden wir gerne morgen arthroskopieren. Deswegen, die ist eigentlich total gesund irgendwie. Aber als sie gerade da ist, sagt sie, oh, sie wäre halt ja lieber Vollnarkose und sowas, aber bitte steckt mir nichts in die Nase. Ich kriege immer so leicht Nasenbluten. So, ein bisschen Routinelabor haben wir auch abgenommen, trotz ASA 1. Zeigt ein HB von 9,3, Quick von 110, eine PTT 39 Sekunden. So, dann wundert ihr euch so ein bisschen, warum die vom so HB-technisch eigentlich so ein bisschen malade ist. Und dann sagt sie, ja, die hat immer so heftige Menstruation. Ne? Mhm. Die Gynäkologin hat ihr auch schon gesagt, sie soll eigentlich mal diese ganze Pille durchgängig nehmen. Das will sie eigentlich nicht. Und weil es ja auch so natürlich ist, so ein bisschen zu menstruieren und sowas. Ne? Und jetzt hat sie auch noch einen Harnwegsinfekt gekriegt. Also nicht nur, dass das Knie wehtut, irgendwie Bauchschmerzen hat sie auch noch. Und hat dann noch Nitrofurantoin-Retard-Kapseln für 5 Tage verschrieben gekriegt.
Okay, wenn du so...
mit dem Nitrofurantoin, da wird es ja wohl irgendwas damit zu tun haben. Also das wird es irgendwie was verstärken.
Meinst du, dass ich da nicht so...
Wie sagt oder meinst du, du bist wie das IMPP, dass du das so mit einstreust?
Ein Distractor da irgendwie nochmal dazwischen.
Nee, ich habe keine Ahnung. Also ich meine natürlich, Nasenbluten ist... Somit haben wir eine positive Blutungsanamnese.
Mhm.
Verstärkte Regelblutung, sogar 2 Punkte.
Ja.
Das heißt, da ist vielleicht schon was Angeborenes. Das hat ja nichts mit dem Antibiotikum zu tun.
Mhm.
Und da du das Antibiotikum jetzt eingebaut hast, sage ich, das Antibiotikum macht auch noch was schlimmer.
Ja, bestimmt ist es irgendwie so, dass es ist jetzt so ein bisschen wie diese einen Fernsehserie, wo man irgendwie, wo man so Antworten auf Quatschfragen finden muss. Also vielleicht ist es so ein bisschen so, dass dieses Nitrofurantoin, also ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wo das irgendwie verstoffwechselt wird. Aber vielleicht wird das hepatisch abgebaut.
Ach, hör auf, es ist einfach, es hat eine Einwirkung auf die Gerinnung. Ich kann es ja auch nicht genau sagen.
Okay.
Genauso wie Penicillin, also so zum Beispiel Ampicillin, Piperacillin und Cephalosporine, zum Beispiel unser Cefotaxim, haben eine gewisse Beeinflussung der Blutgerinnung. Im negativen Sinne. Also das ist zu wissen. Jetzt hat sie ja 2 positive Blutungsanamnesen und auch noch eine verlängerte PTT. Mhm. Was würdet ihr schätzen?
Von Willebrand.
Jo, ja, das riecht ja quasi danach.
Genau, also 8er Mangel höchstwahrscheinlich so ein bisschen dadurch die verlängerte, leicht verlängerte PTT. Das heißt, darf ich die morgen arthroskopieren oder nicht?
Ja.
Ist ein Elektiveingriff. Können wir auch vielleicht vorher doch mal lieber eine weitere
Gerinnungsdiagnostik machen. Ach so, ja, stimmt, das war ja kein Trauma, ne? Es war ja in Meniskusläsion,
hast du gesagt. Ja, genau. Ne? Ob ich die jetzt morgen operiere, also wenn er nicht gerade blockiert, dann würde ich den heute schon gerne.
Na gut, von mir aus.
Also, dementsprechend sollte so ein bisschen Tendenz hin. Ich hätte ja auch vielleicht
was Schlimmeres sagen. Ich würde die Frage an den Chirurgen weitergeben.
Macht, wenn er wollt. Die machen zumindest kein Spinale, so dass du
ganze antworten. Also, ja. Aber ja,
ich kann bei deiner Gerinnungsstörung trotzdem Narkose machen.
Genau. Also, sie stirbt nicht an der Narkose.
Na, also, es sollte so ein bisschen Tendenz sein, wenn da schon sowas auffällig ist, auch gerade aus forensischen Gründen, dass wir da vielleicht nicht unbedingt das
Arthroskop. Und würdest du deine Vorstellung jetzt beim Hämatologen dann empfehlen? Oder,
genau, das einmal vorweg
gewisse Sachen abhören. Oder im Werloff-Institut? Nicht? Noch nicht damit.
Bitte?
Werloff-Institut?
Das ist auch Gerinnungsambulanz.
Ja, ach so, ja. Ja. Ist immer die Frage, wo schickt man die Leute denn dann hin?
Genau, einen Hämostasiologen. Also das heißt, entweder als Unterform halt von der Hämatologie. Ne?
Ja, gut. Ja.
Genau, Werloff-Institut, niedergelassene Hämostasiologen. Und die können da ein bisschen weiter gucken und das auswerten. Und die können ja auch sagen, was soll ich tun, wenn ich die jetzt operieren möchte.
Ja.
Also von daher.
Alles gut, die haben ja so einen Ausweis.
Gut, Fall 3. Schockraum. So, ein 55-jähriger Motorradfahrer.
Tranexamsäure.
Ja, okay. Ist richtig. Okay, zu Ende. Nein, fährt halt alkoholisiert irgendwie, fällt er vom Motorrad in die Leitplanke. Kann aber auch sein, dass er gekrampft hat. So ganz genau sind wir uns da auch nicht so sicher. Kann auch keiner genau sagen. Fazit ist, der hat Analgesie vom Notarzt gekriegt, Morphin. Es ist alles, ich habe ein paar Sachen so ein bisschen verändert.
War das ein alleinfahrender Hausarzt oder was war da los?
es ist nicht unbedingt leitliniengetreu, was war, ne? Okay. Sondern dass die Fallbeispiele ein bisschen passen, deswegen auch der Rest auch muss man einmal so also sagen.
Also Morphin hat was damit zu tun.
Ich habe auch extra so ein Disclaimer hinten reingeschrieben, das bitte jetzt nicht unbedingt hier. Also hat Morphin gespritzt, kam ein Unfallchirurg.
Ich möchte noch was dazu sagen, wenn ihr zu uns in den Schockraum kommt und ich dadurch Zufall bin und ihr mir sagt, ihr habt Analgesie mit Morphin
gemacht, dann gibt's Ende, da ist Alarm.
Es musste da jetzt stehen, verdammte Axt.
Ja, wahrscheinlich gibt es nicht Alarm, aber zumindest eine sehr hochgezogene Augenbraue.
So, die nächste Sache ist die, ich würde auch nicht unbedingt Sachen mit Lidocain jetzt als primäres lokales Anästhetikum nehmen, aber jetzt wurde es da halt so gemacht, verdammte Axt. Wir waren es alle nicht so. Der hat jetzt eine Sprunggelenksfraktur und die hält sich zwar im Gips ganz gut, aber die würden wir gerne nachher irgendwann mal ausbehandeln, wenn das ein bisschen abgeschwollen ist. Also der,
wie immer.
So, jetzt hat er ja einen Krampfanfall gehabt, hat einen ordentlichen Unfall gehabt, kam zum CK und stieg, da er noch so ein bisschen benommen dahinterher war und halt auch noch betrunken, hat er nicht so viel getrunken, wir haben ihm nicht so viel Infusion gegeben und er hat halt ein akutes Nierenversagen gekriegt, GFR-Anstieg im Rahmen so einer Rhabdomyolyse.
GFR-Abfall, Krea-Anstieg.
So, Medikamente hat er auch gekriegt. Also er hat jetzt der kommt jetzt in eure... Also ihr geht da hin, würde ich sagen, weil der liegt mit Gipsfuß im Bett und geht da vorbei und er kriegt halt Oxycodon, kriegt ein bisschen Diclofenac, weil das ist alles neu eingesetzt worden, weil er hat ja Schmerzen. damit er nicht eine Thrombose kriegt, Sertoparin, also Monoembolexamin auch noch angesetzt. dann waren die Neurologen ja auch noch da. Entweder hat er diese Valproinsäure schon vorher gehabt oder durch die Neurologen angesetzt, wahrscheinlich auch eher unwahrscheinlich. Auf jeden Fall hat er das auch noch und Nitrospray hat er noch bei Bedarf gehabt. Also das heißt, das steht so nebenan auf seinem...
Okay, also wir haben Morphin zur Analgesie, wir haben ein akutes Nierenversagen, wir haben im Rahmen am ehesten von einer Exikose, wir haben Diclo, wir haben Oxycodon, wir haben Valproat. Das war's, ja?
Ja. Hast du
Lidocain zum...
Lidocain. Genau.
Ja.
Also ich... Morphin hast du so betont, das würdest du als Notärztin machen, das muss irgendwas machen.
Ja.
Außerdem ist Morphin ja auch so eine Schrotflinte, das macht ja ganz viel.
Ja, und da gab es auch mal die Diskussion auch beim ACS, dass man kein Morphin mehr geben soll zur Analgesie, weil das irgendwie die Thrombozytenaggregation beeinflusst. Das hatten wir eine Zeit lang als großes Thema, hatte unser Chef das.
Okay.
Da sollten wir immer Dipi nehmen. Da sind wir jetzt wieder von weg, aber das war ein Thema. Also hat irgendwas mit Gerinnung zu tun, da gibt es bestimmt ein Paper zu.
Das suchst du nachher raus.
Ja, bestimmt. Also ich schreibe mir einfach eine E-Mail.
Da du Lidocain zum Nähen nehmen willst, hat das bestimmt auch irgendwas.
Methemoglobinbildung. Bei Prilocain und so.
Ja, aber wir sind bei Gerinnung nicht. Das vielleicht das bei
wollte ich ja trotzdem.
Also Jeris Morphin,
haben damit nichts zu tun.
Also, ganz richtig, also Morphin hat eine Gerinnungsbeeinflussung, Lidocain und ein paar andere, so Benzocain, Kokain, Lidocain.
Ach, das ist gut, jetzt weiß ich, warum ich Nasenbluten immer habe.
Genau. Jetzt hast du das akute Nierenversagen, hattest du so ein bisschen.
Ja.
Was passiert da denn so?
Was da?
Vielleicht im Hinblick, ich habe ja noch so ein anderes Medikament.
Blut wird saurer?
Ja, nee, erstmal, es geht darum, der hat ja noch ein anderes Medikament gekriegt.
Diclo.
Ja.
Na, das niedermolekulare Heparin, das kumuliert.
Okay. Genau.
Dadurch ist die Gerinnung natürlich massiv kompromittiert.
Genau.
Aber du hast uns natürlich nicht verraten, wie die GFR ist.
30.
Ach so, habe ich nicht zugehört.
Die wäre in diesem Zettelchen drin gewesen. Ich weiß nicht, habe ich vielleicht auch nicht gesagt.
Was ist das, Monoembolex? Oder,
genau, Sertoparin ist Monoembolex.
Genau, das darf man bis 30 darf man es geben, ne?
Ich hätte jetzt bis 35 gesagt, aber...
Ja. Ich habe irgendwo einen Spickzettel dafür.
Ich hätte den auf jeden Fall auf unfraktioniertes umgestellt.
Zum Beispiel, genau.
Also.
Wenn es denn rechtzeitig aufgefallen wäre.
Aber der war ja auf einer chirurgischen Station. Sorry. Ja. Sorry, Ines. Sorry, Caro.
Alles gut.
Sorry, alle Beteiligten, aber...
Okay, also ihr habt ja schon eigentlich fast alles rausgefunden. Also Diclofenac sind wir wieder bei den NSAR, wie im Fall Nummer 1. Sertoparin, was halt quasi kumulieren kann im Rahmen der Niereninsuffizienz. Valproinsäure...
Das richtig, kumuliert das bestimmt auch.
Nein, es ist nicht nur, dass es kumuliert, es hat schon auch in normalen Dosierungen Beeinflussung der Gerinnung.
Okay.
Ja, genau.
Das wusste ich tatsächlich nicht.
Das Nitrospray, also alles, was über dieses NO-System geht, hier dieses ganze Isosorbid, Dinitrat, Mononitrat, NO-Geschichten, gehen ja auch.
Okay.
Ja, da sind wir doch schon wieder im Bereich Gerinnungsaktivierung und allen.
Ach du also dementsprechend. Ja, stimmt, NO-Synthal, irgendwas war da. Ja. Wir sind schon große Experten, ich sehe das schon. In Anführungszeichen.
Genau, also dementsprechend
der hat ziemlich viele Gründe zu bluten.
Quintessenz war, guckt euch die anderen Medikamente auch noch so mit an, was auch diese ganzen freiverkäuflichen Kram, was die Patienten so mitbringen, um halt das eine vernünftige Medikamenten- und auch Phytotherapeutika-Anamnese zu machen. Das
um diesen Fall jetzt kurz noch aufzulösen. Ihr nehmt
welchen?
Den. Ihr nehmt bitte entweder Ketanest oder Fenta zur Analgesie. Nehmt kein Lidocain, wenn ihr eine Wunde näht. Wenn jemand ein akutes Nierenversagen tatsächlich hat, dann gebt ihr ihm kein Diclo.
Genau. Bitte nicht.
Und auch drei Stunden später.
Okay. Ja. Entschuldigung. Ja. Und kein Monoembolex und kein Clexane.
Deswegen habe ich diesen Disclaimer dahinter geschrieben, dass das keine leitliniengetreue Therapie rein im Rahmen der Lehrzwecke bezüglich Gerinnung.
Ja, aber es ist so, es könnte immer mal wieder vorkommen. Also ich möchte das nicht ausschließen.
Ja, es gab eine wunderschöne Liste, die in einem Buch Gerinnungsmanagement in der Intensivmedizin abgedruckt waren. Da sind noch einige mehr, da sind so diverse Chemotherapeutika und ähnliches noch aufgezeigt. Na,
also Chemotherapeutika
würde ich
substituiere ich immer unter dem Begriff, Chemotherapeutika sind böse und können alles machen.
Ja,
so, also,
ich glaube auch.
So ich glaube, das ist für Unfallchirurgen auch und Anästhesisten ausreichend. Also,
ja. Also dementsprechend, also nicht nur diese ganzen Gerinnungshemmer, die uns so bekannt sind, die ganzen Thrombozytenaggregationshemmer, sondern auch mal die pflanzlichen Medikamente und diverseste mit quasi gerinnungsbeeinflussender Wirkung mal beachten. Dann letzte Frage, so bei Frauen eben dauern Stärke der Menstruation, alles über 7 Tage wäre ein bisschen merkwürdig. Wie viele Hygieneartikel am Tag benutzt werden. Das Ganze natürlich ohne hormonelle Kontrazeption. Also man fragt dann sowas, wie war es in ihrer frühen Jugend und ähnliches, bevor diese ganzen komischen gynäkologischen Störungen und sowas aufgetaucht sind. Und dann kommt auch diese Frage, ob halt auch weiße Kleidung getragen werden würde bei der Regel. Das würde ich auch schon so insgesamt nicht machen, weil man setzt sich eh immer mal irgendwo rein. Deswegen diese ganze Arztkleidung finde ich auch mal totaler Quark irgendwie.
Ja, deshalb, also kommt zu uns, ist alles blau. Blau ist da
ich hab, in der
die Farbe der Hoffnung.
In der Inneren habe ich weiße Hosen getragen.
Mhm. Ja, die stand ja auch nicht besonders gut.
Gleich zack, 10 Kilo mehr irgendwie.
Also der Hauptgrund, warum ich die getragen habe, ist, dass die Taschen hat und unsere blauen Kasakos.
Ja, stimmt, tatsächlich.
Okay, bevor jetzt diese Ausführungen noch weitergehen. Also, Blutungsanamnese, es macht Sinn, die zu machen. Einfach man screent die ganzen Thrombozytopathien da raus. Also dementsprechend, wenn da nur irgendwas auffällig ist, geht dem auf den Grund, macht eine vermehrte, verstärkte Anamnese der Medikamente. Und dann können wir uns hoffentlich einige Nachblutungen und Erythrozytenkonzentrate sparen.
Konserven
und dieses ganze Blutentnahme bei ASA-1-Patienten, Gerinnungsgeschichte, ist nicht so ergiebig, weil diese ganzen plasmatische Störungen deutlich seltener sind als die
Thrombozyten. Es ist tatsächlich ja auch so, also wenn du in die anästhesiologischen Lehrbücher guckst, wenn du keine spezifische Fragestellung hast an das Labor, also jetzt nicht irgendwie erwartest, dass einer in der Gerinnung kompromittiert ist, dass einer ein HB von 7 hat oder irgendwie ein akutes Nierenversagen und die Elektrolytis Kalium 6 ist, bringt das Standard routinemäßige präoperative Labor genau 0 Benefit. Mhm. Nur um einmal zu sehen, dass alles im Computer schwarz ist.
Ganz viel
Vorwärts. Ja, also ist einfach Quatsch. Ja, genau wie Röntgen-Thorax.
Wir haben es schon oft gesagt, aber im Endeffekt hat Ines es auch gesagt, die Gerinnungsparameter, die man so messen, im normalen Labor misst, nämlich Quick und PTT, beziehungsweise INR-Quick und PTT, sind eigentlich dafür da, Medikamente zu monitoren und nicht Gerinnungsstörungen zu detektieren.
Genau, also man kann keine hämorrhagische Diathese damit ausschließen, nur weil diese Werte normal sind.
Genau. So. Vielen, vielen Dank.
Das war sehr kurzweilig, Ines.
Ich hoffe, wir haben nicht zu viel Quatsch erzählt.
Ich hätte immer gerne so ein Quiz, so als kleiner Auflockerer.
Ja. Ah, das nächste Mal machen wir so Jeopardy-mäßig irgendwie
Blutgerinnungs-Quiz 200 oder so.
Okay. Könnte es Pradaxa sein? Also ja, vielen Dank, Ines. Es war uns eine Freude.
Bis nächsten Monat.